NDR Info. Logo. Das Wissenschaftsmagazin.
Willkommen zu Logo. Woher kommen wir? Was bedeuten unsere Familiennamen und Wappen? Und wie lässt sich ein Stammbaum zurückverfolgen? Das ist der Schwerpunkt in dieser Logo-Ausgabe. Weitere Themen: Steinzeitforscher tagen in Albersdorf und wie Marineflieger Umweltsünder in der Nordsee aufspüren. Im Durchblicker geht es um Versuche mit lahmenden Drohnen. Im Studio begrüßt sie Ferdinand Klien. Nachhaltige Entwicklung, das ist ein strapazierter Begriff, der von Politikern, Wirtschaftseliten und Wissenschaftlern gerne zitiert wird, teilweise aber auch instrumentalisiert oder schlichtweg mit langfristiger Entwicklung verwechselt wird. Aus wissenschaftlicher Sicht sind viele unserer Verhaltensweisen und Entscheidungen eben gar nicht nachhaltig. Nun fördert die Bundesregierung ein Projekt an der Kieler Universität und am Kieler Institut für Weltwirtschaft mit 1,1 Millionen Euro, um herauszufinden, wie sich Staat und Gesellschaft auf den Pfad zur Bioökonomie begeben können. Ein Bericht von Thorsten Philips.
Der sogenannte Dieselskandal ist nach Ansicht von Dr. Ruth Delzeit, Expertin für internationale Klima- und Energiepolitik vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel, nur ein Beispiel von vielen für ein fehlendes nachhaltiges Bewusstsein bei entscheidungsrelevanten Akteuren aus Politik und Wirtschaft.
Da werden natürlich erstmal Entscheidungen getroffen, gerade im Wahlkampf, und Vorschläge gemacht, die eher der Wiederwahl dienen sollen, aber nicht unbedingt der langfristigen Zielerreichung des Klimaschutzes.
Die Erklärung für diese im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung, Fehlentscheidung?
Ja, ich glaube, A, kann man sich sowohl als Medien oder als Politiker sich die wissenschaftliche Meinung ranholen, die man gerne hätte oder die das jeweilige Interesse unterstützt. Und gleichzeitig muss die Bundesregierung natürlich dafür als Automobilstandort dafür sorgen, dass die Arbeitsplätze gesichert sind. Und da macht die Bundesregierung natürlich einen Spagat, der sich immer weiter spreizt zwischen der Klimapolitik und der Sicherung der Arbeitsplätze.
Und dieses Problem ist nicht erst seit gestern, sondern seit vielen Jahren bekannt.
Ja, ich meine, man weiß ja schon sehr lange, dass man von der Verbrennungstechnik weg muss. Aber Strukturwandel in der Industrie ist natürlich sehr langsam. Das hat die Automobilindustrie in Deutschland verschlafen. Man hat eben auf die Dieseltechnik gesetzt und darauf gehofft, dass man CO2-Emissionen damit einsparen kann. Das geht aber zu Lasten vom lokalen Umweltschutz, also sprich den gesundheitsgefährdenden Stickoxiden, die lokal anfallen.
Warum kommt es, so wie in diesem Beispiel, nicht zu einer nachhaltigen Klimapolitik? Dieser Frage soll auf interdisziplinäre Weise ein Kieler Forschungsteam auf den Grund gehen. Mit dabei sind neben der Expertin vom Weltwirtschaftsinstitut auch ein Informatiker, ein Armutsforscher sowie Professor Christian Henning vom Institut für Europäische Agrarpolitik und der ökonomischen Theorie der Politik.
Auf der einen Seite wollen wir durch einen Modellverbund identifizieren für unsere Fallbeispiele, was wären vernünftige, effektive Lösungen, wie viel kann man durch eine bessere Politik wirklich erreichen. Das zweite ist, dass wir grundsätzlich die zentralen Bestimmungsgründe von politischen Prozessen genauer analysieren und auch möglichst die einzelnen Bestimmungsgründe, die relative Wichtigkeit gegeneinander abwägen.
Dazu fließen auch wissenschaftliche Meinungen mit ein, die möglicherweise von nicht unabhängigen Wissenschaftlern oder Lobbyisten kommen. Für Professor Henning kein Problem.
Man muss natürlich sehen, dass diese Modelle schon so funktionieren, dass man natürlich eine Vielzahl von Experten hat und dass man dann natürlich statistisch diesen Common Sense oder dieses Gemeinsame, was diesen Experten, was sie in den Köpfen haben, herauskristallisiert. Und was man im nächsten Moment macht, dass man natürlich dagegen kontrastieren kann, die Verzerrung der Einzelnen. Das heißt, was man hat, sind dann so ganze Beliefräume, und die kann man dann zweidimensional darstellen, sieht hochspannend aus, und dann sieht man, wo der Common Sense ist und wo jeweils geschickt die einzelnen Interessengruppen oder auch andere Experten, also Unabhängige, sogenannte Unabhängige, dann herausragen und ihre speziellen, verzerrten Beliefs haben. Solange wir ein sehr balanciertes System oder ein hinreichend balanciertes System haben, zwischen unterschiedlichen Interessengruppen, aber insbesondere auch zwischen Interessengruppen und Wähler, geht von den Lobbyisten keine Gefahr aus, solange man sozusagen immer auch die Gegengewichte, die entsprechenden, im System hat.
Wichtig ist für die Forscher herauszufinden, warum sich bestimmte Meinungen, sogenannte Beliefs, hartnäckig in den Medien oder auch bei Politikern halten. Die zentrale Frage, wie können in Zeiten des Klimawandels immer mehr Menschen von immer weniger Ressourcen mit Nahrung, Energie und Materialien zugleich versorgt werden? Das sollen die Wissenschaftler für das Projekt Bioökonomie als gesellschaftlicher Wandel des Bundesforschungsministeriums in den kommenden 3 Jahren herausfinden, und zwar unter Berücksichtigung der Auswirkungen auf andere Länder und umgekehrt.
Das heißt, wenn die USA dem Klimaabkommen wirklich also das nicht umsetzen und dabei bleiben beispielsweise, wie wirkt sich das auf Energiepreise aus?
Modellhaft werden die bilateralen Beziehungen zwischen dem Entwicklungsland Senegal und Deutschland sowie Entscheidungsprozesse in den Ländern beleuchtet. Dabei präsentiert Professor Henning überraschende Ergebnisse. Die Demokratie in diesem Entwicklungsland ist weiter vorangeschritten, als allgemein so angenommen wird.
Nach unseren Modellen kann man ganz klar sehen, dass die einfache Wählerstimme, auch die ländliche Bevölkerung, durchaus ein Gewicht hat, wenn wir das mal so sagen wollen, von 40%, was überraschend viel für uns war.
Sie wollen und sollen die Welt ein bisschen besser machen im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung. Die Kieler Forscher haben sich auf diesen Weg gemacht. Sie betonen aber auch, dass eine nachhaltige Forschung wichtig sei, weil Wissenschaft ein Prozess ist, der immer wieder fortgesetzt werden muss. So wie auch bei der Entscheidung zum Dieselmotor.
Ein Bericht von Thorsten Philipp. Wir kommen zum Schwerpunkt der Sendung. 12 Jahre wurde in den Universitäten Freiburg und Mainz am deutschen Familiennamenatlas gearbeitet. Mit dem jetzt veröffentlichten 6. Band ist der Atlas vollständig. Was verbirgt sich hinter Namen? Wo haben sie ihren Ursprung? Wie haben sich Familiennamen entwickelt? Oder warum werden Namen in unterschiedlichen Regionen anders geschrieben? Die Wissenschaftler haben für ihre Forschungen 200.000 Familiennamen in Deutschland unter die Lupe genommen und haben ein umfassendes Werk über Müller, Meyer und Co. auf den Tisch gelegt. Michael Kurt mit Einzelheiten.
Mit der Entwicklung der Städte im Mittelalter und dem stetigen Anwachsen der Bevölkerung wurde es notwendig, Menschen nicht nur nach Vornamen, sondern auch über einen Familiennamen zu unterscheiden. Es gab einfach zu viele Männer, die Hans hießen.
Es fängt an mit den Familiennamen ungefähr um 1150 in Süddeutschland und Westdeutschland. Und dann hat sich das langsam ausgebreitet und im 15. Jahrhundert Anfang ist es soweit, dass in der Stadt und auch auf dem Land in der Regel fast jede Person einen Familiennamen hat.
Konrad Kunze leitet seit 12 Jahren das Projekt Familiennamenatlas an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg und erforscht in diesem Zusammenhang auch die Entstehungsgeschichte von Familiennamen. In den Städten gab es aufgrund der zunehmenden Arbeitsteilung viele Berufe. Daher wurden sie gern dem Rufnamen vorangestellt oder einfach angehängt. Auf dem Land war die Auswahl an Berufen allerdings geringer. Im Großen und Ganzen waren dies Bauer, Müller, Schäfer und Schmied. Wieso heißen bei uns im Norden eigentlich so viele Menschen Schmidt und nicht Schmied?
Wenn ich mal ganz krass sagen darf, weil man in Norddeutschland kein richtiges Hochdeutsch kann. Auf Hochdeutsch hat das Wort Schmied ein langes I. Aber der ganze Norden sagt es kurz, der Schmidt. Und deswegen schreiben sie es auch kurz.
Die Geschichte der Nachnamen ist Forschungsgegenstand, weil sie nicht nur auf historische, sondern auch auf persönliche Gründe bei der Entstehung des Namens verweist. Darüber hinaus ist ein Name von kulturhistorischem Interesse, weil er gewissermaßen an einer Familie klebt und man anhand des Namens die Wanderbewegung von Menschengruppen in der Geschichte nachvollziehen kann. Ein Beispiel, der Familienname Westphal. Dieser Name ist nicht, wie zu vermuten wäre, in Westfalen am häufigsten anzutreffen.
Wenn Sie das auf der Karte sehen, das wirft Sie um. Die sitzen alle am Ostseestrand. Werber sind gekommen aus Ostdeutschland und haben geworben und die jungen Leute sind mit ihnen gegangen und haben sich dann an der Ostsee niedergelassen. Und dann sagte man, wo kommst denn du her? Ach, bist ein Westfale. Und die heißen bis heute Westfal.
Namen sind auch für Sprachwissenschaftler von großem Interesse, da sie über diese einen Einblick in die Geschichte der deutschen Sprache bekommen. Die Familiennamen von heute sind also, wie Kunze sagt, sprachliche Fossilien. Die ersten Bände behandelten insbesondere linguistische und grammatische Fragestellungen. Warum werden Namen in unterschiedlichen Regionen anders geschrieben und ausgesprochen?
Wenn jemand lockige Haare hatte, dann heißt er Krause, aber nur im süddeutschen und mitteldeutschen Raum. Im niederdeutschen Raum, da ist das mittelhochdeutsche U nicht zu Au geworden. Und darum heißen die Leute dort Kruse. Wir haben also eine wunderbare Karte, Kruse und Krause. Und da sehen Sie sofort die Grenze zwischen der hochdeutschen und der niederdeutschen Sprache.
Die Grenze zwischen den Krauses und Kruses liegt geografisch auf der Verbindungslinie zwischen Düsseldorf, Kassel und Frankfurt an der Oder. Nördlich gibt es die niederdeutsche, südlich davon die mittelhochdeutsch- und hochdeutsche Version. Der letzte Band behandelt ausschließlich Namen, die sich aus Rufnamen ableiten. Und manche dieser Ableitungen ergeben sich nicht auf den ersten Blick, erklärt die Sprachwissenschaftlerin Katrin Dräger von der Universität Mainz, die die Verantwortung für diesen sechsten Band hatte. Zum Beispiel waren Rufnamen wie Werner früher meist zweisilbig. Im Alltag wurden solche Namen jedoch verkürzt, indem man manchmal nur die erste Silbe benutzte.
Das wäre jetzt der Wer. Dann kann man das E noch lautlich verändern zu Ö. Das ist eine sogenannte Rundung. Und dann noch ein Z dranhängen. Dieses Z kennen wir auch aus Namen wie Fritz, als Kurzform von Friedrich. Und so wurde aus dem Werner ein Wörz.
Familiennamen aus Rufnamen. Diese Gruppe hat die meisten Varianten. Beispielsweise gibt es allein 1000 verschiedene Familiennamen, die sich aus dem Vornamen Nikolaus ableiten. Andere Nachnamen beziehen sich auf bestimmte Wesensmerkmale von Menschen, die ja nicht immer positiv sein müssen.
Man wurde nicht gefragt, ob man diesen Namen annimmt. Das war ja eine Fremdbenennung. Das ist wie wenn Sie einen Spitznamen haben, den Sie nicht mögen, und dann versuchen Sie mal, diesen Spitznamen wieder loszuwerden. Und so ging es den Leuten im Mittelalter auch. Sie wurden diese Benennung einfach nicht mehr los.
Die Namen Geiz, Schlemmer oder auch Sauer lassen auf einen solchen Hintergrund schließen. Die Gebärdensprache von heute gilt als Beispiel dafür, wie im Mittelalter eine solche Namensgebung funktionierte. Wie wird wohl der Name unserer Bundeskanzlerin in Gebärdensprache dargestellt?
Das ist so ein Miesmund, so ein heruntergezogener Mundwinkel.
Über die Familiennamen heute bekommt man auch einen Einblick in die Berufe vergangener Tage. Zum Beispiel der Schweinekastrierer. Diese Tätigkeit war früher unentbehrlich, da sie dafür sorgte, dass sich Schweine nicht ungeregelt in den Eichenwäldern vermehrten.
Das war ein wichtiger Beruf. Das finden Sie in vielen, vielen Familiennamen noch. Also etwa Heuler oder Heiler in Südwestdeutschland, Nonnenmacher, Pütschneider im Rheinischen und so weiter.
Die Verteilung der Namen, die verschiedenen Variationen oder Aussprachen des Namens geben, kartografisch im sechsbändigen Familiennamenatlas erfasst, einen Überblick über geografische, sprachliche und menschliche Besonderheiten in Deutschland. Beim Lesen wird klar, die Geschichte der gesprochenen Sprache im Mittelalter wird in den Familiennamen wieder lebendig.
Michael Kurt über den deutschen Familiennamenatlas. Bei Wappen denken die meisten von uns an Ritterschlachten und das Mittelalter. Aber Wappen sind auch heute noch in der Öffentlichkeit präsent. Als Stadt- oder Landeswappen beispielsweise, ganz zu schweigen von den Familien, die Familienwappen tragen. Und immer noch wissen die Historiker und Heraldiker längst nicht alles über diese ganz speziellen Zeichen. Auch heute noch wird die Wappenkunde von Wissenschaftlern erforscht. Ein Beitrag von Daniela Remus.
Musik. Wappen sind im 12. Jahrhundert entstanden. Und wie Wappen entstanden sind, kann man tatsächlich bisher noch nicht richtig sagen. Also es gibt die These, dass es eine neue Art von Rüstung gab im 12. Jahrhundert, die das Gesicht verdeckt hat und dass man deswegen Wappen brauchte, um die einzelnen Kämpfer unterscheiden zu können. Aber die These trägt nicht wirklich so, dass wir sagen, neu nachdenken müssen, warum Wappen entstanden sind.
Erklärt Thorsten Hildmann, Historiker an der Universität Münster. Er forscht zur Entstehung und Bedeutung der Wappen und ist fasziniert davon, wie viele Fragen noch immer ungeklärt sind. Denn warum das Tragen von Wappen in der mittelalterlichen Gesellschaft plötzlich modern geworden ist, lässt sich bisher nicht eindeutig erklären.
Es geht sehr schnell, dass es sich auch auf andere Bereiche ausweitet. Beispielsweise kennen wir schon Wappen für Frauen aus dem Ende des 12. Jahrhunderts, genauso wie für Städte. Und beispielsweise auch Bürger verfügen Anfang des 13. Jahrhunderts über Wappen. Also es kommt aus dem Bereich des Adels, im Bereich des Militärs, setzt sich aber dann relativ schnell in der gesamten Gesellschaft als Kommunikationszeichen durch. Und man findet das dann wirklich in ganz vielen oder fast allen sozialen Gruppen.
Sogar Bauern hatten vereinzelt bereits im 13. Jahrhundert Wappen. Abseits des Militärs wurden die Wappen vor allem genutzt, um Verträge und Geschäfte mit einem Siegel abzuschließen, sagt der Historiker Thorsten Hildmann.
Wappen haben die Kommunikation deutlich vereinfacht im Gegensatz zu Text, weil man musste den Text nicht lesen, sondern man hat sofort auf den ersten Blick erkannt, um was es sich handelt. Wenn man beispielsweise als Herrscher seine gesamten Titel hinschreibt und so weiter, hat man manchmal 4, 5, 10 Zeilen. Und das Ganze kann man eben mit dem Wappen in ein einziges Bild bringen.
Wappen unterlagen von Anfang an strengen Gestaltungsregeln. Damit sie auf Entfernung gut sichtbar sind, sollen Farben wie Rot, Blau, Grün, Purpur oder Schwarz verwendet werden, andere nur in Ausnahmefällen. Auch muss eine Aufteilung beibehalten werden, um die verschiedenen Wappenelemente zu repräsentieren. Dazu können Wahlsprüche gehören, Schildhalter oder die sogenannte Helmzier ganz oben am Wappen. Einfach nur ein bestimmtes Tier- oder Pflanzenmotiv abzubilden, reicht nicht, um als Wappen anerkannt zu werden. Ursprünglich galten Wappen als Zeichen und nicht als bebilderte Herkunftsgeschichten. Erst seit dem 14., 15. Jahrhundert wurde die Wappengestaltung dann mit einer komplexen Bedeutung aufgeladen.
Diese gesamten Herkunftsgeschichten geht es immer darum, einen bestimmten Urahn hervorzuheben, bestimmtes Ereignis oder eben beispielsweise im Fall des französischen Königs, die drei goldenen Lilien auf blauem Grund. Da gibt es die Geschichte, dass es halt von Gott übertragen wurde und von Gott gegeben wurde, womit man sich als französischer König dann nochmal besonders deutlich machen kann, eben nicht direkt durch das Wappen, sondern durch die Geschichte, die man mit dem Wappen verbindet, womit man deutlich machen kann, dass man eine ganz besondere Nähe zu Gott hat.
Sogar antiken Feldherren, wie zum Beispiel Alexander dem Großen, wurden in mittelalterlichen Darstellungen Wappen zugeordnet, um damit deren Herkunftsgeschichte zu erzählen und deren Einzigartigkeit zu unterstreichen. Auch wenn es in der Antike noch überhaupt keine Wappen gab. Besaß eine Familie aber erst einmal ein Wappen, dann wurde das in der Regel nur dann verändert, wenn der soziale Aufstieg gelang, erklärt der Heraldiker Ludwig Biewer aus Berlin.
Wenn also jemand geadelt wurde, ein Bürgerlicher geadelt wurde, Hamburger Kaufmann geadelt wurde, dann wurde seinem ursprünglichen Stammwappen irgendetwas hinzugefügt, das zeigt, dass hier eine sogenannte Standeserhöhung stattgefunden hat. Aber im Prinzip bleiben Wappen gleich und werden nicht verändert.
Der Heraldiker Ludwig Biewer arbeitet ehrenamtlich, und das schon seit Jahren, für den Berliner Verein Herold. Dieser Verein pflegt mit wissenschaftlicher Unterstützung die deutsche Wappenrolle.
Das heißt, das ist ein Register, in dem alte oder hauptsächlich neu angenommene Wappen eingetragen werden, unter einer Nummer verbunden mit der Jahreszahl, in dem das Wappen eingetragen oder auch gestiftet wurde. Also jedes Wappen, das in der deutschen Wappenrolle eingetragen ist, hat eine unverwechselbare Nummer und unter dieser Nummer können im Herold alle Unterlagen zu diesem Wappen gefunden werden.
77 Bände haben die Heraldiker mittlerweile mit dem Verzeichnis von rund 11.000 Wappen herausgegeben. Jahr für Jahr kommen neue Wappen dazu. Vor allem die Auseinandersetzung mit der eigenen Familiengeschichte führt viele dazu, sich ein Wappen zuzulegen. Auch wenn es heute längst nicht mehr so nützliche Dienste erweist wie im Mittelalter, als Wappen für das Besiegeln von Verträgen und Verabredungen nahezu unverzichtbar waren. Aber darüber hinaus ist die deutsche Wappenrolle auch als Nachschlagewerk gefragt.
Zum Beispiel dann relevant, wenn ein Kunsthaus, ein Auktionshaus zum Beispiel anfragt, wir haben hier ein Porträt, wir wissen nicht, wer es ist, aber da ist folgendes Wappen drauf. Welche Familie kann das sein? Ja, und dann fangen sie an zu suchen und dann können sie es eventuell über das Wappen schon mal die Familie rausfinden und dann kann man rausfinden, wer da porträtiert ist.
Wappen sind ein lange unterschätzter Beitrag zur Kulturgeschichte. Und wer genau hinschaut, sieht, dass sie auch heute noch ziemlich verbreitet sind. Auch wenn uns das im Alltag häufig gar nicht bewusst ist.
Das war ein Beitrag von Daniela Remus. Der Stammbaum und das Familienwappen können uns helfen, die eigene Geschichte manchmal über Jahrhunderte zurückzuverfolgen. Doch die meisten Spuren enden mit dem Dreißigjährigen Krieg, als viele Kirchenbücher mit den Geburtsurkunden verbrannten. Einen Verwandtschaftsgrad über einen Gentest zu bestimmen, ist weitaus schwieriger. Denn sterbliche Überreste wie Knochen müssten über Jahrhunderte erhalten bleiben. Doch es gibt Ausnahmen. Der Fund in der Lichtensteinhöhle im Harz war eine Sensation. Er gab Hinweise auf eine über 100 Generationen währende Familienkontinuität seit der Bronzezeit. Maßgeblich an der Auswertung des Fundes beteiligt, Dr. Susanne Hummel. Sie ist Leiterin der Arbeitsgruppe DNA-Analytik im Fachbereich Historische Anthropologie und Humanökologie der Universität Göttingen. Ich habe Sie zunächst gefragt, welche grundlegenden Erkenntnisse der Fund aus der Lichtensteinhöhle ergab.
Die grundlegenden Erkenntnisse, die sich aus der Analyse an den Menschenknochen aus der Lichtensteinhöhle ergeben haben, waren, dass zum Beispiel eine große Familie nachgewiesen werden konnte. Es konnte gezeigt werden, wie genau die Menschen vor 3000 Jahren, in welcher Weise sie verwandt waren, welches Kinder waren, Eltern, Großeltern. Insgesamt konnten wir also über 5 Generationen hinweg die Verwandtschaft genau bestimmen. Ein weiterer Teil dieser Untersuchungsergebnisse war derjenige, dass wir über die Analyse von männlichen Familienlinien zeigen konnten, dass heute in unmittelbarer Nähe der Lichtensteinhöhle tatsächlich noch Nachfahren der Menschen leben, die damals ebenfalls in der Nähe von Osterode lebten.
Ist es generell eine der Leistungen der DNA-Genealogie, dass sich nämlich nicht nur Verwandtschaften zurückverfolgen lassen, sondern auch eine geografische Zuordnung möglich ist?
Tatsächlich kann man über sogenannte Familienlinien sein, das nun männliche Familienlinien, die wir analysiert haben, oder aber eben auch über weibliche Familienlinien und die entsprechende DNA, die dort in weiblicher Linie vererbt wird, ist es grundsätzlich auch möglich, so etwas wie eine geografische Verortung vorzunehmen. Aber man muss auch sagen, dass es schon notwendig ist, dass ganz bestimmte Muster realisiert sind, um das tatsächlich dann geografisch eng einordnen zu können. In der Regel ist es eher so, dass man zum Beispiel einen geografischen Hintergrund, der vielleicht eher auf eine osteuropäische oder eine westeuropäische Herkunft schließen kann, also eine grobere Zuordnung vornehmen kann.
Welche genetischen Variationen können wir uns denn vorstellen in der eigenen Abstammungsgeschichte? Der Mensch musste sich ja immer wieder an neue Umweltbedingungen, an Klimaveränderungen anpassen und auch die sogenannte Laktosetoleranz spielt ja bei Ihren Untersuchungen eine Rolle.
Es gibt tatsächlich eine ganze Reihe von Anpassungen, die zeigen, dass Menschen sich in ihrem Erbgut, in ihrer Genetik an ihren Lebensraum angepasst haben. Äußeres Zeichen dafür sind zum Beispiel, dass die Proportionen, die Körperproportionen ganz unterschiedlich sind, je nachdem, ob Menschen in ganz heißen Klimaten leben, also sagen wir so in der Nähe des Äquators. Dort sind Menschen eher tatsächlich sehr zartgliedrig und haben lange Extremitäten. Das ermöglicht besser, die Wärme aus dem Körper abzuführen, während zum Beispiel in den polaren Zonen die Menschen eher große Rümpfe haben, lange, massige Rümpfe haben und kurze Extremitäten. Dadurch geht nicht so viel Wärme verloren. Eine ganz andere wichtige Anpassung, die nichts mit dem Klima, sondern mit der Wirtschaftsweise zu tun hat, ist das Beispiel der Laktosetoleranz bzw. der Laktoseintoleranz. In Europa sind ja tatsächlich die meisten Menschen laktosetolerant, im Gegensatz zu allen anderen Regionen der Erde, wo Laktosetoleranz eher die Ausnahme darstellt oder vielleicht sogar überhaupt nicht vorhanden ist. Und das führt man ganz deutlich zurück auf eine Änderung der Wirtschaftsweise, die hier vor rund 10.000 Jahren stattgefunden hat. Bis vor etwa 10.000 Jahren waren die Menschen in Europa Jäger und Sammler. Das heißt, sie haben wild gejagt und erlegt, sie haben Früchte gesammelt, Beeren vielleicht, Wurzeln ausgegraben, so etwas. Aber sie haben noch keine Tierzucht betrieben. Dann kam aus dem vorderen Orient, aus der Levante, also die Gegend, wo heute so Syrien und Jordanien liegen, kam aus dieser Gegend eine andere Wirtschaftsweise hier nach Europa, die der Ackerbauern und Viehzüchter. Und jetzt war es plötzlich ganz vorteilhaft für Menschen, die zufällig eine Mutation für Laktosetoleranz besaßen, war es sehr vorteilhaft, weil die konnten jetzt ganzjährig einfach gut Milch vertragen, auch als Erwachsene und nicht nur als Kinder. Und damit waren sie praktisch unabhängig vom Ernteerfolg. Sie mussten das Vieh nicht mehr schlachten, sie konnten sich einfach protein- und fettreich, also kalorienreich, von den Milchprodukten der Rinder ernähren oder der Kühe ernähren.
Wer sich heute für seine Familiengeschichte, für seine Vorfahren interessiert und einen DNA-Test machen möchte, auch im Hinblick auf mögliche Verwandtschaftsgrade, der findet ja im Internet jede Menge an Angeboten. Hat da so etwas wie eine Kommerzialisierung gegriffen, die zu viel verspricht?
Ob sie im Einzelnen zu viel verspricht oder nicht, diese Kommerzialisierung, die tatsächlich stattgefunden hat, das hängt tatsächlich vom individuellen Fall ab. Das liegt daran, dass wir eben alle, wir alle haben männliche und weibliche Familienlinienmuster in uns, beziehungsweise die Männer haben männliche und weibliche Familienlinienmuster in sich. Frauen tragen nur die weiblichen Familienlinienmuster. Und wenn der Zufall es will, dass wir gerade ein sehr besonderes Familienlinienmuster ausgeprägt haben, dann kann es tatsächlich sein, dass vergleichsweise genau, also im Sinne von ja, eine osteuropäische Herkunft oder eine westeuropäische Herkunft ist wahrscheinlicher, dass vergleichsweise sehr genau eine Antwort geliefert werden kann. Wenn wir allerdings ein genetisches Familienlinienmuster haben, was relativ weit verbreitet ist, dann kann es sein, dass eben noch nicht mal bis auf diese Ebene eine solche Unterscheidung stattfinden kann. Tatsächlich ist es so, dass häufig versprochen wird, man könne das bis auf das Dorf genau sagen, woher jemand stammt. Das wird wahrscheinlich nur in einem äußerst geringen Prozentsatz der Fälle möglich sein, denn das Seltene ist selten und das bedeutet, dass nur wenige Menschen ein genetisches Muster haben, die tatsächlich eine so genaue Verortung ermöglichen.
Das war Dr. Susanne Hummel von der Universität Göttingen und damit endet unser Schwerpunkt. Die Musik in der Sendung kommt heute von Paul Brazil. Die CD mit dem Titel Villa Lobos Superstar erschien bei Stunt Records. Thank you. Im Steinzeitpark Dithmarschen in Albersdorf bei Heide trafen sich für mehrere Tage 100 Experimentalarchäologen aus ganz Europa und den USA. Das Besondere, sie vergleichen nicht nur Forschungsergebnisse, sondern praktizieren die damalige Lebensweise mit originalgetreu nachgebauten Werkzeugen und den notwendigen Gefäßen. Nur die Lebensmittel sind frisch und nicht selbst angebaut. Kaiser Lander hat das Treffen verfolgt.
Es ist eine Reise in die Mittelsteinzeit, dem Mesolithikum. Im Steinzeitpark Dithmarschen in Albersdorf haben sich die Frauen, Männer und Kinder von Kopf bis Fuß in Fell- und Lederumhängen gekleidet und sich um eine Feuerstelle im Strohhüttendorf versammelt. Einige schnitzen Speerspitzen mit Feuersteinen. Was hier beim ersten europäischen Steinzeittreffen nach altertümlichen Pfadfinderspielen aussieht, dient der Wissenschaft. Die Besucher des Steinzeitparks sind Archäologen aus 20 Ländern, darunter Ungarn, Amerika und Dänemark. Im Zuge des Steinzeittreffens untersuchen die Wissenschaftler ihre Feuersteingeräte, mit denen sie Waffen und Werkzeug gebastelt haben, sagt Steinzeitpädagoge Werner Pfeiffer.
Also wir nutzen im Grunde genau das gleiche Material wie vor 6000 Jahren. Die Töpfe, die Steinwerkzeuge, Leder, wir gerben auch unser Leder genauso wie wahrscheinlich damals. Und man hat ja auch sehr viele Holzsachen genutzt, ne? Beile, Speere, Bögen und so weiter, Pfeile. Und das ist genau das gleiche Zeug, nur halt jetzt noch frisch, ne? Jetzt kann man es noch in der Hand haben. Und wenn es dann kaputt ist, dann wird es spannend für die Archäologen.
Im Labor vergleichen die Steinzeitwissenschaftler das selbstgebastelte Material mit Funden von archäologischen Ausgrabungen. So arbeitet auch die Experimentalarchäologin Theresa Emrick Kemper. Sie ist aus England zum Steinzeittreffen angereist.
Man bastelt das Knochenwerkzeug, protokolliert alle Kratzer und Abnutzungsspuren, die bei der Herstellung entstehen. Danach benutzt man das Werkzeug, um beispielsweise einen Korb herzustellen, und protokolliert dann die Gebrauchsspuren des Werkzeugs. Diese Spuren vergleicht man mit denen des gleichen Werkzeugs aus dem archäologischen Fundus. Passen die Abnutzungsspuren zueinander, lässt sich daraus schließen, dass das Werkzeug schon immer für eben diese Aufgabe verwendet wurde.
An der britischen Universität Exeter hat Emrick Kemper ihre Doktorarbeit über die Gerberei geschrieben. Im Zuge ihrer experimentellen archäologischen Untersuchungen nimmt sie auch selbst gegerbtes Leder unter die Lupe.
Normalerweise Kleidung, die Leute schon sehr lange getragen haben, um zu sehen, wie der bestimmte Gerbungstyp zerfällt oder um zu sehen, wie das Material nach dem Gebrauch in vielen unterschiedlichen Umgebungen aussieht. Ja, das hier zum Beispiel. Werner zeigt mir gerade sehr abgetragene Kleidung. Das ist ein sehr dünnes Stück ölgegerbtes Leder. Das sieht nach Hitzespuren aus. Warst du ein bisschen zu nah am Feuer?
Das ist gut möglich. Werner Pfeiffer steht gerade an der Feuerstelle, wo gekocht wird. In den Tontöpfen werden steinzeitliche Gerichte zubereitet, denn auch der Speiseplan des Steinzeittreffens ist an den unserer prähistorischen Vorfahren angelehnt. Das ist die sogenannte Paleo-Diät, erklärt Pfeiffer.
Wir kochen tatsächlich Fleisch, Gemüse, Obst, Nüsse, sowas ist damals gegeben hat und backen in Lehm oder in Blättern eingewickelte Sachen und irgendwie so, ne? Auf heißen Stein.
Fleischgerichte gehören natürlich auch dazu. Würstchen gibt's in der Jurte, dem kreisrunden Zelt ohne Boden von Steinzeitcamper Marco Wolf. Mit steinzeitlichem Namen heißt er Obo Van Kenobo. Das Fleisch hängt einen Tag lang über dem Feuer und ist richtig krosch.
Das dürfte Wildsau sein.
Obo Van Kenobo ist Experte für steinzeitliche Wohnformen. Die Siedlungen der Alt-, Mittel- und Neusteinzeit unterscheiden sich. Über die Behausungen der Neusteinzeit weiß Obo Van Kenobo sehr genau Bescheid.
Es sind Lehmholzhütten, vergleichbar mit den Häusern aus dem Frühmittelalter.
Vor der Jurte von Obo Van Kenobo steht derweil Alexander Horsch und spielt auf einer selbstgebastelten Knochenflöte. Horsch hat sich auf die Musik der Steinzeit spezialisiert.
Dieses Instrument habe ich Luluk gelernt und das originelle Instrument, das Original, hat man in Westungarn gefunden und nach einem Carbon CT14 Test ist dabei rausgekommen, dass dieses Instrument 30.000 bis 60.000 Jahre alt ist.
Die älteste Flöte entdeckten Archäologen in Geißenklösterle. Das ist ein archäologischer Fundplatz der Jungsteinzeit an der Schwäbischen Alb. Die Knochenflöten sind nach Schätzung der Wissenschaftler 38.000 Jahre alt. Ein weiteres Thema des Steinzeittreffens, das prähistorische Schäferstündchen. Der ungarische Wissenschaftler Alexander Regüsch hat sich diesem Thema gewidmet. Alexander Horsch übersetzt die Erkenntnisse seines Archäologenkollegen. Demnach wechselten die Sexualpartner häufig in der Steinzeit.
Die Menschen damals haben bestimmt beobachtet, wenn sie jetzt in so einer Kleingruppe, da waren ja dann Verwandte fast alle, wenn sie da Kinder gezeugt haben, dass die Kinder einfach schwächer waren. Und wenn sie jetzt eine größere genetische Auswahl haben, dann waren die Kinder eben gesünder. Und deswegen ist es passiert, dass man noch manchmal Frauen von verschiedenen Stämmen ausgetauscht hat oder geklaut hat.
Nach Forschungsergebnissen der Archäologen lebten die Steinzeitmenschen in Gruppen von 20 bis 500 Personen zusammen. Eine Woche lang haben sich die Wissenschaftler über diese Erkenntnis, aber auch über die Ernährungsweise, Werkzeuge und Musik der Prähistorie im Steinzeitpark Dithmarschen ausgetauscht. Museumspädagoge Werner Pfeiffer wertet die Tagung rückblickend als Erfolg und hat bereits eine Wiederholung im nächsten Jahr angekündigt. Dann werden wieder zahlreiche Archäologen nach Albersdorf im Kreis Dithmarschen reisen.
Kaiser Lander informierte über das Treffen von Steinzeitforschern in Albersdorf. Ein einziger Tropfen Mineralöl reicht aus, um 600 Liter Wasser zu vergiften. Um Nord- und Ostsee davor zu schützen, sind sie als Sondergebiete ausgewiesen. Ein internationales Abkommen regelt das. Es heißt MARPOL und steht für Marine Pollution. In beiden Meeren ist die Einleitung von Öl oder öligen Gemischen strikt untersagt. Dennoch werden immer wieder illegale Öleinleitungen dokumentiert. Um den Verursachern auf die Schliche zu kommen, sind auch Spezialflugzeuge der Bundesmarine unterwegs. Unser Autor Lutz Reit ist in Nordholz bei Cuxhaven an Bord eines solchen Fliegers gegangen und hat die Crew bei einem Kontrollflug begleitet.
Pollution Control 374 is descending 500 below for investigation training for the next 10 minutes.
Strahlender Sonnenschein begleitet die Marineflieger vom Geschwader 3 Graf Zeppelin auf ihrem Kontrollflug über die blaugrüne Ostsee. Nördlich von Kap Arkona, der Nordspitze von Rügen, hat die Besatzung einen schwarzen Frachter mit weißen Aufbauten im Blick. Kommandant Andreas Hüttner leitet den Sinkflug ein, während Operator Nils Sichmar im Heck des Flugzeuges gebannt auf den Bildschirm schaut. Das Kielwasser des Frachters sieht verdächtig aus.
So, fliehen im Dorf, Laberreisensoren laufen. Oh, ich glaube, das ist sogar was. Ziemlich dunkel aus.
Ah, wobei, wenn man jetzt rüberkommt.
Ja, schauen wir mal. Also nur V, okay, auf jeden Fall was rein. Es könnte auf jeden Fall was sein.
Die Marineflieger sind unterwegs im Auftrag des Havariekommandos Cuxhaven. Diese Einrichtung des Bundes und der Küstenländer soll Gewässerverschmutzungen in Nord- und Ostsee aufspüren. Der Radarsensor ist ein zigarrenförmiges Gerät, das unten vom Rumpf der Propellermaschine aus bis zu 40 Kilometer zu beiden Seiten die Meeresoberfläche abtastet. Diesem sogenannten Seitensichtradar, dem SLAR, entgeht nichts. Weder bei stockfinsterer Nacht noch bei typisch norddeutschem Schiedwetter mit Nebel oder Nieselregen. Wichtig ist nur, dass die See sich bewegt.
Genau, hinzu kommt auch noch, dass wir, okay, jetzt geht's eigentlich wieder, jetzt haben wir eine Meterwelle. Aber wenn wir auch eine sehr glatte See haben, da wird auch viel angezeigt, wo gar nichts ist. Weil die Radarstrahlen werden ja normalerweise reflektiert von der Kräuselung oder ich sag mal von den Wellen des Wassers. Und das Öl glättet ja normalerweise die Oberfläche.
Wenn aber die See so glatt ist wie ein Ententeich, können die Radarsensoren, also das SLAR, durchaus Ölflecken melden, obwohl keine da sind. Um Details zu klären, helfen dann die optischen Sensoren an Bord. Infrarot- und Ultraviolettscanner sind in der Lage, aus gut 300 Metern Flughöhe Ölflecken auf dem Wasser aufzuspüren, die gerade einmal 3,5 Meter klein sind. Und der Unterschied wird selbst bei stockfinsterer Nacht deutlich. Dirk Reichenbach.
Auch nachts werden Nahbereichssensoren eingesetzt. Das sind Infrarotsensoren zum Beispiel oder auch Ultraviolett. Wobei letzterer braucht gewisse Menge noch an Resttageslicht. Und damit können wir dann klar differenzieren, handelt es sich um Algen, handelt es sich um Öl oder um andere Schadstoffe.
Der Chemiker Dirk Reichenbach betreut beim Havariekommando in Cuxhaven die Luft- und Satellitenüberwachung über Nord- und Ostsee. Die EMSA, die Europäische Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs, liefert ihm dafür auch Satellitenaufnahmen, mitunter sogar mehrmals am Tag.
Das sind alles Orbitalsatelliten, die auf Umlaufbahnen sind. Den Satellit benutzen wir auch eher als Trigger, weil er Bilder liefert mit 300 mal 300 Kilometer Größe. Das heißt, ich habe sehr schnell einen guten Überblick über den gesamten Bereich, zum Beispiel der deutschen AWZ im Bereich der Nordsee, also der ausschließlichen Wirtschaftszone, und kann dann, wenn dort etwas gesehen wird, gezielt meine Einsatzmittel einsetzen. Aber es ist kein Instrument, auf das wir uns jetzt ausschließlich verlassen.
Sobald diese Augen aus dem Weltall den Verdacht einer Gewässerverschmutzung nähren, wird die Kaskade der Kontroll- und Fahndungsorgane aktiviert. Die Wasserschutzpolizei der Bundesländer, die Schiffe der Küstenwache und die Super Puma-Hubschrauber der Bundespolizei. Deren Aufgabe wäre es auch, im Verdachtsfall zum Ort der Verschmutzung zu eilen und Wasserproben zu nehmen. An Bord des Marinefliegers über Kap Arkona kann Operator Nils Sichmer Entwarnung geben. Der weiß-schwarze Frachter unten auf der Ostsee scheint keine Mineralölreste ins Meerwasser zu leiten.
Also ich habe im UV leicht was drin gehabt, im Infrarot gar nichts. Also kann auch Fischölreste gewesen sein, wie auch immer. Und SLAR zeigt mir gar nichts an, also.
Roger.
Aber sah es so aus, das stimmt.
Gehen wir wieder hoch, ja?
Ja. 1000. Ja, normalerweise gucken wir jetzt auch nochmal raus und gucken, ob Farben drin sind. Weil wenn da Farben zu sehen sind, ist auf jeden Fall Öl, nehmen wir das auf jeden Fall auf. Die Werte, Länge, Breite, wie auch immer. Und würden das dann auch dementsprechend melden.
Die optischen Sensoren erkennen Farbunterschiede auf dem Wasser sofort und damit auch eine Ölverschmutzung. Doch diesmal ist alles in Ordnung vor Kap Arkona. Der Flug geht weiter über die dänische Südsee Richtung Flensburg auf der Suche nach Ölspuren auf dem Wasser. Sollte die Besatzung jetzt fündig werden, aber kein Schiff in Flagranti ertappen, wäre ein späterer Fahndungserfolg dennoch möglich, bekräftigt der Ingenieur Jens Rauterberg vom Havariekommando in Cuxhaven.
Ja, wir haben ja über das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie in Hamburg ein aktuelles Driftmodell, was hier auch mit Vorhersage betrieben wird, Tag und Nacht. Und dort kann man dann auch Rückrechnungen machen und versuchen, das dann einem Verursacher, einem Schiff zuzuordnen. Generell besteht diese Möglichkeit, man koppelt dann das mit diesen AIS-Signalen. Die Schiffe haben ja so ein Signal, was sie aussenden, was auch aufgezeichnet wird auf den Computern. Das kann man dann mit dem Driftmodell übereinander legen und so versuchen, dann den Verursacher zu ermitteln.
Kontrollflüge über Nord- und Ostsee, Lutz Reit informierte.
Notizen aus der Wissenschaft.
Eine stärkere Erderwärmung könnte die Fortschritte bei der Ozonreduzierung in Europa wieder zunichte machen.
Wenn der Ausstoß von CO2 und Stickoxiden, zum Beispiel aus Straßenverkehr und Lösungsmitteln, sich nicht verringert, dürften die Richtwerte für bodennahes Ozon im Mittelmeerraum künftig an bis zu 100 Tagen im Jahr überschritten werden. Dies hätte große Auswirkungen auf die Gesundheit der Menschen und auch auf die Pflanzen. Die Forscher um Audrey Fortem-Chenie vom Umweltinstitut Pierre-Simon Laplace verglichen zwei verschiedene Szenarien. Im ersten Szenario werden die Treibhausgasemissionen nicht verringert und die globale Temperatur steigt etwa bis Mitte des Jahrhunderts um 3 Grad. Hier läge das Ozonniveau nach den Berechnungen um 8% höher als in einem zweiten Szenario, in dem es eine moderate Verringerung der Emissionen gibt und eine Erderwärmung um 2 Grad. Die Wissenschaftler weisen daher darauf hin, dass auch die globale Methankonzentration verringert werden müsse. Methan entsteht unter anderem bei der Haltung von Rindern, beim Reisanbau, aber auch in Klärwerken und Mülldeponien. Die Studie wurde im Fachmagazin Nature Communications veröffentlicht. Die automatische Lackierung von Einzelstücken stellt die Lackiertechnik vor große Herausforderungen. Meist ist aufwendige Handarbeit notwendig. Eine selbstprogrammierende Lackierzelle namens Self-Paint bietet Unternehmen hier erstmals eine Lösung und hat zudem zahlreiche Einsparpotenziale. Bis zu 20% weniger Lack, auch die Lösungsmittelemissionen sinken um 20%, der Energieverbrauch geht um 15% zurück und die Verarbeitung ist um 5% schneller als bei der bisher gängigen Handlackierung. Am Schluss steht eine Qualitätskontrolle durch Terahertz-Technik, also Licht mit einer Wellenlänge zwischen Mikrowelle und Infrarot. Auf diese Weise lassen sich nasse und farbige Lacke berührungslos messen. Entwickelt wurde Self-Paint in den Fraunhofer-Instituten für Produktionstechnik und Automatisierung, für Techno- und Wirtschaftsmathematik und dem schwedischen Fraunhofer Chalmers Center for Industrial Mathematics. Das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz in Kaiserslautern entwickelt für die Industrie 4.0 ein sicheres Internet der Zukunft. Das Projekt FIND, Future Industrial Network Architecture, basiert auf neuesten Netzwerktechnologien aus den Bereichen Industrieautomatisierung, Internet und 5G-Mobilfunk. Es soll die Grundlagen des industriellen Internets erarbeiten. Ausfälle einzelner Ressourcen, beispielsweise einer Steuerungshardware, sollen automatisch kompensiert werden können, um unnötige Stillstandszeiten von Anlagen oder Maschinen zu reduzieren und somit die Effektivität der gesamten Produktion zu erhöhen. Eine weitere zentrale Anforderung ist die Nutzerfreundlichkeit. Neue industrielle Vernetzungstechnologien finden nur dann verbreitet Akzeptanz, wenn sie auch ohne spezialisierte Netzwerkexperten eingesetzt werden können. Eine weitere Herausforderung ist es, die Angriffssicherheit der entwickelten Systeme deutlich zu erhöhen.
Das waren die Notizen aus der Wissenschaft, präsentiert von Peter Stein.
Die Durchblicker. Wissensreportagen von der Ostsee bis zum Bodensee.
Mit Flugdrohnen kann man beeindruckende Luftaufnahmen machen, unbekanntes Gelände erkunden, in abgelegenen Gegenden Pakete zustellen oder Medikamente ausliefern. Allerdings gibt es ein Problem. Wenn ein Propeller ausfällt, stürzen Drohnen ab. Elektrotechniker an der Ruhr-Universität Bochum erforschen, wie sich Drohnen dann trotzdem steuern lassen. Unser Reporter Aeneas Roch hat sie in ihrer Versuchshalle getroffen.
Daniel Fey ist gespannt. Jetzt gleich wird sich hier im Experiment zeigen, ob das funktioniert, was er in den letzten Tagen ausgerechnet hat. Er ist Regelungstechniker an der Ruhr-Universität Bochum, am Lehrstuhl für Automatisierungstechnik und Prozessinformatik. Ende 20, trägt eine Lederjacke und hat ein Fluggerät unterm Arm, einen Multikopter mit 6 Propellern. Er erforscht, wie sich solche Drohnen noch steuern lassen, wenn einer der Propeller ausfällt oder mehrere. Das ist jetzt hier unser Kandidat. Hat er einen Namen?
Die ganze Anlage hat einen Namen. Wir nennen sie Mulan.
Wie?
Mulan für Multikopter-Anlage.
Aha, Mulan, die Multikopteranlage. Die Multikopteranlage ist ein großer Käfig. Ich gucke nach oben, das ist bestimmt 2 Etagen hoch. Und der Käfig, der ist mehrere Schritte lang, also ich sag mal vielleicht 5 mal 5 Meter ungefähr. Der Käfig ist aus einem Netz, wie eigentlich ein Tor beim Fußball. Der Boden des Käfigs ist ausgelegt mit einer Schaumstoffmatte. Das hier ist nämlich das Flugareal, auf dem die kleine Drohne gleich ihre Runden drehen muss. Und was sie noch nicht weiß, während sie ihre Runden dreht, wird ihr ein Propeller abgeschaltet. Und dann wird sich zeigen, ob die Berechnungen, die Daniel Fey und seine Kollegen hier gemacht haben, dann funktionieren, ob die Drohne damit klarkommt und trotzdem weiterfliegt. Wie schafft ihr das denn, wenn da gleich ein Propeller ausfällt, weiterzufliegen? Fällt die da nicht runter?
Nee, wir versuchen durch Fehlerdiagnose herauszufinden, welcher der Rotoren ausgefallen ist und dann zu ermitteln, wie die restlichen Rotoren eben diese Wirkung übernehmen können.
Das heißt, dann dreht dann ein Rotor schneller und einer dreht langsamer und irgendwie drehen ein bisschen anders und kompensieren das.
Ja.
Jetzt ist das natürlich hier so ein Praxistest, aber ihr habt schon vorher in Simulationen mal geguckt und da sah das ganz gut aus.
Die Simulationen sind vielversprechend und bestätigen im Grunde genommen unsere theoretischen Ergebnisse. Ja.
Trotzdem ist das immer was anderes, das dann auch hier live zu machen, weil berechnen kann man viel. Und so eine echte Flugsituation mit Luft, in der es auch ein bisschen Wind gibt, das ist viel komplizierter, als man das tatsächlich alles berechnen kann. Und ob das wirklich funktioniert, das müssen die Wissenschaftler hier immer im Live-Experiment erproben. Und ja, die Tatsache, dass jetzt hier so ein Netz runterhängt, die sagt mir schon, dass das vielleicht auch schief gehen kann, was ihr berechnet habt. Habt ihr das Netz schon mal gebraucht?
Ja, das Netz haben wir gerade bei den ersten Versuchen auf jeden Fall benötigt.
Ich bin froh, dass es jetzt da ist. Das heißt, ich kriege jetzt gleich keinen Drohnenangriff, keine neue Frisur verpasst. Das war die Erkennungsmelodie, dass es losgeht?
Das war die Erkennungsmelodie, dass der Multikopter mit Strom versorgt ist.
Daniel Fey hat jetzt einen kleinen Kasten angeschlossen, ungefähr so groß wie eine Dreifachsteckdose. Das ist der Akku. Jetzt öffnet er das Netz, geht auf den Schaumstoff und legt die Drohne in die Mitte. Er kommt wieder zurück und setzt sich hier an einen Computer. Darin ist die Flugroute einprogrammiert, die die Drohne gleich nehmen soll. Die Rotoren setzen sich in Bewegung. Und mit einem Satz hebt die Drohne ab, die schwebt jetzt vor meiner Brust in der Mitte des Käfigs. Und jetzt beginnt sie, die einprogrammierte Flugbahn abzufliegen. Gleichmäßige Bewegungen sind das. Und jetzt plötzlich, jetzt gehe ich lieber einen Schritt zurück. Der Multikopter ist jetzt ziemlich ausgeschert, ganz nah hier ans Netz geflogen. Und ich bin erstmal einen Schritt zurückgesprungen, weil ich tatsächlich jetzt Angst hatte, dass der mich noch hier erwischt. Daniel, was ist passiert?
Ja, so ganz genau kann ich das noch nicht sagen. Jetzt müssen wir halt die ersten Kurven auswerten und versuchen, die Diagnoseeinheit entsprechend nachzustellen. Das sind eben die Abweichungen, die zur Simulation auftreten.
Wie lange dauert das?
Wenn es nur eine Nachstellung der Parameter ist, können wir das in den nächsten Minuten hier beheben.
Die Stimmung ist wieder gut. Daniel Fey und seine Kollegen haben sich vor den Computer gesetzt und die Art geändert, wie die Drohne auf Fehler reagiert. Und jetzt sind wir bereit für einen zweiten Versuch. Ich stelle mich wieder an den Käfig. Mit einem Satz hebt sie ab, schwebt vor mir in der Luft, ungefähr auf Gürtelhöhe. Jetzt beginnt sie, ihre Kurven zu fliegen. Das kenne ich schon. Sie dreht hier Kreise in der Luft. Und jetzt ist einer der Rotoren ausgefallen. Sie zappelt hin und her, taumelt ein bisschen nach links, nach rechts. Es sieht aus, als würde sie nochmal so abstürzen. Aber dieses Mal geht alles gut tatsächlich. Und jetzt fliegt sie weiter hier im Kreis mit nur 5 Rotoren. Und der 6., der ausgefallene, der steht still. Das klingt aber ziemlich ungesund. Ist das normal?
Das ist normal. Das hochfrequente Surren kommt jetzt, weil die Rotoren entsprechend schneller drehen müssen, um die Wirkung des einen zu übernehmen. Jetzt, wo wir den Fehler kompensiert haben, können wir natürlich auch beliebig wieder mit dem Joystick fliegen.
Ah, tatsächlich, habe ich gerade gar nicht gesehen. Hier an dem Computer am Rand des Käfigs steht auch ein Joystick, wie man den vom Computerspielen kennt. Also ich drehe vorsichtig an dem kleinen Rädchen hier. Die Drohne gehorcht dem Kommando und sinkt ein bisschen zu Boden. Jetzt dreht das Rädchen hoch und sie steigt auf, bisschen nach links. Und ich kann jetzt hier nicht ins Netz fliegen? Oh.
Wir haben durch unsere Regelung sicherheitstechnisch limitiert, dass wir nicht ins Netz fliegen können.
Hätte mich auch gewundert, wenn hier die Wissenschaftler ihr Forschungsgegenstand in die Hände eines ungeschulten Drohnenpiloten geben. Elektrotechniker aus Bochum erforschen, wie Drohnen fliegen können, auch dann, wenn Propeller ausgefallen sind. Das haben wir gerade im Experiment gesehen, das funktioniert schon. Und als nächstes erforschen sie, wie die Drohne mit ihrem ausgefallenen Propeller im Rahmen ihrer Möglichkeiten am schnellsten wieder dahin kommt, wo sie hin sollte.
Die Durchblicker. Eine Koproduktion von BR, SWR, WDR und NDR.
Eneas Roch berichtete. Und das war Logo, das Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Die Musik in der Sendung kam heute von Palm Brazil. Die CD mit dem Titel Villa Lobos Superstar erschien bei Stunt Records. Mein Name ist Ferdinand Klien. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.